Leute, ich habe euch doch gesagt, ich mache jetzt Onelist.
Aber du kannst doch nicht einfach so aussteigen.
Wir haben so viel Zeit und Geld investiert.
Und wir haben Bier.
Bier? Na gut, eine Folge mache ich noch.
Moin moin Leute und willkommen bei Fearlist. Heute mal wieder dabei Arthur.
Hallo.
Enrico.
Moin.
Und Johnny.
Ich bin's.
Was geht, Jungs? Es geht weiter, Spielejahr 2013.
Teil 2.
Teil 2. Habt ihr Bock? Seid ihr geil drauf?
Yes! For show.
For shizzle, man nizzle.
Man nizzle for fizzle. Nee, voll geil. Ich hab mega, mega Bock. Der erste Teil, da waren ja schon einige coole Games dabei. Der zweite Teil geht noch weiter. Gucken wir mal, was da so kommt, was da so passiert. Ich weiß nicht. Wollen wir direkt loslegen?
Wollen wir direkt loslegen?
Oh, Enrico? Review Quiz. Jeder weiß, was passiert jetzt. Alter, du hast gerade schon gesagt.
Review Quiz.
Enrico ist ja auch ein fester Bestandteil dieses Podcasts, muss man ja sagen. Und er wird niemals gehen. Deswegen starte gerne mal das, was du gerade vorhast.
Was tatsächlich heute nicht mehr der Fall ist, ist das Review Quiz.
Ja, weil Enrico geht. Ich wusste es.
Wir wussten es alle.
Nee, ich habe es ja in der Geburtstagsfolge angekündigt. Ich habe so ein paar neue Sachen, die ich ganz gerne mal ausprobieren möchte. Gibt uns
Frauenunterwäsche.
Gerne.
Wo kommt das?
Nice. Das wäre ja nichts Neues.
Ach, das durfte ich nicht sagen. Oh, sorry.
Gibt uns gerne mal ein Feedback in den Kommentaren, ob ihr das gut findet oder nicht so gut findet, was ihr gerne lieber hättet. Ich weiß, Veränderungen sind immer schwierig, aber ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß. Und zwar geht es heute in dem Quiz darum, ich nenne verschiedene Personen aus einem Franchise und die Jungs sollen erraten, welches Franchise es einfach ist.
Ich werde wieder gewinnen.
Wichtig ist hier.
Du hast jetzt zwei in Folge, glaube ich, ne?
Ja.
War das nicht nur eine?
Zwei in Folge.
Zwei in Folge.
Mhm.
Ja. Ich meine, du hast dafür auch 44 nicht geschafft, aber zwei in Folge.
Nee, ich glaube, ich bin der Führende hier.
Monsterkill.
Wichtig ist, pro Charakter, den ich hier vorlese, haben die Jungs immer nur eine Chance. Also das heißt nicht, dass ihr zwei, drei Spiele hintereinander droppt, damit es immer noch so ein bisschen fair bleibt.
Final Fantasy 7. Nein, Kingdom Hearts.
Solid Snake, Metal Gear Solid. Nein, Metal Gear Solid 4.
Nein, Smash Bros.
Smash Bros.
Könnte so passieren. Nee, ich fange einfach gleich mal an, dann werdet ihr ganz schnell merken, in welche Richtung es gehen soll. Und der erste Charakter ist Dr. Nett.
Ah, warte.
Dr. Zed.
Mega Man?
Nein. Chuck Dirt. Commander Steely.
Oh.
Sir Alistair Hammerlock.
What?
Moxie.
Borderlands.
Richtig.
Ja,
ich wollte Dr. Zedba, ich wollte Borderlands sagen.
Ich lese mal die anderen Namen noch vor, die ich habe. Amara. FL4K. Flag wahrscheinlich. Das ist der Charakter, dieser Roboter. Salvador. Dann wird's witzig mit Crazy Earl.
Witzig.
Lilith. Mordecai, Zero, der Ninja. Brick, Roland, die Calypso-Geschwister.
Holy shit.
Angel.
Spätestens Lilith hätte gereicht.
Na, das hätte aber auch Diablo sein können.
Tiny Tina, Handsome Jack und dann am Ende natürlich Hase als Claptrap.
Hallo.
Also als Synchro Hase für Claptrap.
Perfekt.
Ich wäre dabei, ich würde es mir anhören.
Ja, also wenn ihr mich als Claptrap hören wollt, dann schreibt 2K Games. 2K war das, ne? 2K macht.
Ich glaube 2K. Nee, Gearbox.
Gearbox,
ja. Nicht, ja, ja. Doch, Gearbox.
Gearbox, 2K nicht die 2K? Im Spiel.
Ja, schreibt irgendjemand, dass die mich als Claptrap.
Ich habe die ausgewählt, weil ich mich sehr auf den vierten Teil freue.
Ja,
bin gespannt,
auf jeden
was
Fall.
Da kommen wird.
Ich habe richtig Bock. Also das, was ich an Borderlands immer so geil finde, ist dieses gemeinschaftliche Zocken. Ne? Mhm. Also dass du dann zusammen mit bis zu vier Leuten diese Story durchzocken kannst. Dieser Witz, der immer dabei ist, ne? Wie du sagst, Claptrap als Hase, sowas hast du in anderen Games wenig. Und dieses Spiel einfach, auch dieses Design ist einfach so Klassiker, zeitlos.
Vollkommen richtig. Sagt uns gerne, wie ihr das fandet mit dem Quiz, ob man sowas öfter machen soll oder dieses Ranking, was wir das letzte Mal haben oder hatten. Und ich würde sagen, lass uns gleich mal loslegen.
Auf jeden Fall. Und wir starten mit einem Banger. Denn am 17. September kam Grand Theft Auto 5 oder 5. Wow.
GTA 5.
Ein
I Wolf Aquaman. Entschuldigung.
Oh. Wow, wow, wow.
Charlie Waffles.
Ja, mit GTA 5 kam ein extremer Banger raus. Rockstar Games mal wieder voll ein rausgehauen. 2013 rausgekommen, bis heute noch eines der meistgespielten Spiele. Und ja, GTA 5.
Absolut crazy, ne? Also die Stories immer von GTA, das ist ja schon der Anfang, ne? Wir haben, jeder Teil hat eine Banger-Story, die immer so relatable ist, die nicht näher an der Wahrheit sein kann und von Stories von Mafiosis oder sonstiges sehr stark angelehnt ist. Nur, dass du selber das Ganze spielst. Verbunden mit dieser offenen, geilen Welt einfach nur. Und den Möglichkeiten, die du hast. Also jedes Mal, wenn Rockstar irgendwas an den Start bringt, ist das ein einfacher Banger. Und wir haben 2013, wo das Spiel rausgekommen ist, und die Leute spielen das immer noch. 2025, das ist wirklich unglaublich.
Ja, fairerweise muss man sagen, natürlich GTA Online und nicht zwangsläufig den fünften Teil. Wobei, davon werden natürlich auch einige dabei sein. Aber klar, GTA 5 hat auch wieder absolut neue Maßstäbe gesetzt, gar keine Frage. Was für mich direkt einfach herausgestochen hat, war dieser Wechsel von den drei Hauptcharakteren, die du hattest und die du auch in einer Mission, beziehungsweise immer, konntest du ja einfach wechseln. Du hast irgendwie mit einem gerade eben irgendwie einen Shootout gehabt, plötzlich wechselst du zu Trevor, der liegt irgendwo auf einer Insel, umringt von Leichen, steht auf, völlig besoffen und denkt sich, what the fuck ist gerade passiert? Ich weiß nicht, wo ich bin, so ungefähr. Oh Gott, das war so heftig geil einfach nur, aber dann auch in den Heists, ne, in den Missionen, wo du dann mit mehreren Leuten gleichzeitig unterwegs bist, dass du dort auch immer wieder switchen kannst und so die Situation ja einfach in Kontrolle hast, ne, also wirklich die Oberhand dadurch gewinnen kannst, dass du hin und her switchen kannst, das war so geil und für mich damals absolut revolutionär.
Auch wie die das gemacht haben, also die haben ja diese drei Charaktere da eingebunden und die haben einfach extrem unterschiedliche Charaktere genommen.
Ja.
Wir hatten einmal Michael, der ja eigentlich schon, sag ich mal, aus einem sehr reichen Dings kommt, so ein bisschen mehr Kohle hatte und so, ne? Ein schönes Leben, schönes Haus, schöne Familie.
Schnösel.
Ja, so genau, schnöselig, ne? Wir haben Trevor, der genau das Gegenteil ist, ein Landei,
dem freaking Hillbilly, Alter.
Ja, wirklich. Ne? Das ist der 1:1 genau so, du könntest Trevor in Duden neben Hillbilly schreiben. Dem alles scheißegal ist, wie Johnny sagt, dann wechsel zu dem, der ist betrunken in Frauenklamotten auf irgendeiner einsamen Insel.
Sie klauen unsere Jobs.
Neben ihm liegt ein ohnmächtiger Typ oder was auch immer. Ein so krasser Unterschied. Und dann hatten wir noch jetzt
Franklin.
Sehr ähnlich zu CJ von GTA San Andreas, fand ich vom Stil her. Aber sag ich mal so dann Mittelklasse, ne? Und du hattest diese drei Klassen an Menschen, hört sich schon fast voll falsch an.
Das hört sich sehr falsch an, ja. Aber jeder mit seinen eigenen Problemen, jeder mit seiner eigenen Story. Du kannst alles ein bisschen verfolgen, jeder hat seine eigenen Aufgaben. Und dann überschneidet sich das halt mit diesen drei Charakteren, die dann eben gemeinsam was miteinander zu tun haben. Ne? Und die Story ist auf jeden Fall schon sehr, sehr nice und spielt sich gut. Und nach wie vor ist es einfach, wie du gesagt hast, auch Arthur, einfach ein GTA mit einer offenen Welt, mit viel mehr Möglichkeiten als jemals zuvor. Ne? Mit komplett einfach vielen, vielen Optionen, Dinge zu tun, auch wieder so komplett Riot zu gehen. Wir alle lieben es, in GTA einfach durch die Gegend zu laufen und schön die Sterne zu sammeln und von Polizisten verfolgt zu werden, zu gucken, wie lange halte ich denn diesmal durch, so ungefähr.
Das stimmt allerdings. Allein nur diese Designentscheidung, dass du drei Hauptcharaktere hast, macht so viel von der Story gut einfach nur, weil wenn du San Andreas hattest. Du hattest CJ, der in diesem Teil quasi sehr, sehr ähnlich zu Franklin ist. Franklin, wobei, ist sehr viel gutherziger und besserer Mensch, in Anführungszeichen.
Ja, der ist nicht so tief im Ghetto, sag ich mal.
Genau, der versucht, alles richtig zu machen und alles. Und das ist absolutes Protagonisten-Dasein, was Franklin führt, sag ich mal. Aber dann hast du die Möglichkeit auf diesen Trevor, der bei anderen GTA-Teilen, wenn ich ihn vergleichen würde, ein Auftraggeber-Side-Character wäre, der absolut abgespaced ist und Hillbilly-Shit macht und alles, ne? Und die Aufträge gibt. Aber hier ist es spielbar. Hier ist Trevor spielbar. Und rein storytechnisch hast du dann so viele Möglichkeiten, was die auch absolut geil ausgenutzt haben, diese Verbindung zwischen den dreien so geil darzustellen, weil irgendwann schweißen die sich ja zusammen und ja. Zwischendurch betrügen die sich ja auch. Zwischendurch machen die auch Scheiße miteinander und alles. Ne?
Ja.
Und es ist so eine erwachsene und durchwachsene Story, die seinesgleichen sucht.
Aber auch das Ganze drumherum, was die aufgebaut haben. Erstmal ist die Map unglaublich schön. Ne? Die haben so viele Details da eingebaut. Aber das ist ja auch wieder, wie wir schon immer gesagt haben, typisch Rockstar. Ne? Die haben so viel Liebe ins Detail gebracht. Du hast von der Big City zu den Landeiern zu ganz normale Vorstadt, alles dabei. Die Map ist einfach so, also ich habe ja jetzt einen Trip durch Amerika gemacht, 1:1, als würde ich einfach GTA spielen. Ne? Ich habe auch zum Kumpel, mit dem ich da war, gesagt,
1:1.
Ich war Trevor. Ich habe zu ihm gesagt, ganz ehrlich, das ist gerade, als würde ich wirklich GTA einfach durch die Big City da laufen oder so, ne? Weil die das einfach so geil rüberbringen. Und du hast so viele geile Nebenmissionen. Trevor hat seine typischen Hillbilly-Missionen, wo er da irgendwo in die Wüste fährt, da so einen Trailerpark hochnimmt und dann kommen die anderen Hillbillies, denen er Geld schuldet oder was auch immer. Und das ist einfach so unglaublich gut gemacht.
Der ist immer so dieser Hardcore-Charakter, ne? All die Sachen, die richtig scheiße sind, die macht er quasi gerne, weil er einfach sagt, ja, ist so mein Ding, ich ziehe das durch. Und das macht ihn als Charakter so stark. Dann hast du eben, wie du gesagt hast, Michael, den Typen, der eigentlich seiner ganzen schwierigen Karriere, alles, was er damals falsch gemacht hat, hat er so ein bisschen abgesagt, lebt so ein ruhiges Leben mit viel Geld und Prunk, mit seinem Sohn und keine Ahnung was. Aber sein Sohn baut dann Scheiße und er hat ein Problem mit der Familie, die irgendwie zusammenzuhalten und sowas. Franklin, habt ihr gesagt, der versucht eben sich ein bisschen an ein besseres Leben irgendwo ranzutrauen und irgendwie endlich mal was aufzubauen, was er vorher nie hatte, versucht aus dem Ghetto zu kommen. Das klingt halt alles so ein bisschen plakativ, aber es macht so viel Spaß in diesem Game, all diese Storys zu verfolgen und dann einfach diese Probleme von den jeweiligen Charakteren zu sehen. Mega. Und ich erinnere mich auch speziell bei Trevor an eine Mission, wo du auch so einen Kerl gefangen nimmst und den foltern musst. Und das war so eine schwierige Szene, sage ich ganz ehrlich, weil du sitzt da und dann hast du die Auswahl an verschiedenen Möglichkeiten, was du jetzt mit dem Kerl anrichten kannst und denkst dir, boah, das will ich eigentlich gerade nicht drücken, X. Nein, aber wisst ihr, was ich meine? Das war schon heftig, ey. Und immer GTA ist immer auch so eine gewisse Parodie von Amerika. So, die überspitzen manche Sachen, nicht zu krass, das ist kein Saints Row, aber die nehmen schon die Probleme auf, die ein Amerika hat und ne, verarschen die so ein bisschen, aber zeigen halt auch auf, was dort alles so kacke läuft so meistens. Ne?
Hundertprozentig. Und dass GTA 5 immer noch überlebt hat, mit GTA Online natürlich, zeigt einfach nur, dass Rockstar es einfach drauf hat. Und wenn wir jetzt ein bisschen Zukunftsmusik spielen und hoffentlich im nächsten Jahr GTA 6 bekommen, wir haben ja schon viele Infos darüber in Bezug auf Trailer, Charaktere, potenzielle, doch Hauptcharaktere ja auch. Und da bin ich auch wirklich gespannt, wie das Spiel sein wird, weil wir haben jetzt schon wieder 12 Jahre seit dem letzten Teil, 12 Jahre seit der letzten großen Story, die GTA betrifft. Und da bin ich gespannt, was die alles machen. Und Johnny, diese Sachen, die du gerade gesagt hast, wenn wir mal ins Politische ein bisschen abschwufen, ist es ja auch super interessant, was jetzt zurzeit politisch passiert und auch potenziell in GTA 6 mit eingebracht wird.
Absolut. Ne,
auf diese überspitzte Art, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was die daraus machen.
Definitiv.
Was ich noch in Erinnerung habe, oder beziehungsweise wenn man GTA 5 die Story so ein bisschen durchgeht, man hat ja das Spiel angefangen und jedes GTA 5 hatte so den Anfang, ach, jedes GTA 5.
Ich wollte gerade sagen, was?
Alle 7 GTA 5. Jedes GTA hatte ja am Anfang irgendwie so eine Special-Mission. Ne? Ich weiß, bei GTA San Andreas klaut ein erstes Fahrrad. So, und bei GTA 5 war das der erste Raubüberfall, den man da in dem Schnee, da ist man die Bank, hat man die Bank ausgeraubt. Und dort lernt man auch direkt Michael und Trevor kennen, weil die zusammen die Bank ausgeraubt haben, noch mit einem Dritten. Ich weiß aber nicht mehr, wie er hieß. Und das war ja schon, das fing schon so krass an, dass man die Bank ausgeraubt hat. Da war die Polizei hinter einem her und so. Und dann, nachdem man das gespielt hat, ging dann so gesehen, das war so der Prolog, genau. Dann ging das los. Und dann hat man so gesehen, Michael heute, Trevor heute. Michael lebt das prunkvolle Leben und Trevor wohnt da unten irgendwo in seinem Trailerpark und lebt das Leben eines Hillbillies.
Aber auch irgendwo prunkvoll.
Aber auch immer gut, ja,
kann man auf seine sagen. Eigene Art und
ich
Weise.
Ich wollte gerade sagen, selbst entschieden. Ist ja. Jetzt nicht so, als genau. Hätte er gerne ein anderes Leben gehabt. Der ist halt gerne.
Aber da hat man auch direkt so diese Verbindung. Okay, Trevor und Michael gesehen und irgendwann kam Franklin halt auch mit in dieses Leben rein. Ne? Dass er auch irgendwie eine Mission mit klauen ein Auto oder irgendwas hatte Franklin gehabt und dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das dann da war, wie Franklin da reingekommen ist. Aber das war schon auch von der Story her, diese ganze Kombination mit denen, das war so genial gemacht.
Richtig cool. Habt ihr noch eine Idee, auf welche Stadt das basiert?
Boah,
GTA 5, das habe ich vergessen.
Nicht. Paris, interessant, oder?
Wieder zu wissen. Bitte?
Paris.
Fast, Alter.
Das war Claire
GTA.
GTA.
Nee, aber GTA 5, ein Rockstar-Game und wie es auch auf jeden Fall verdient hat, von uns ein S. Weiter geht es dann mit einem ganz anderen Spiel, nämlich Pokémon X und Y. Ja, diese beiden Teile, neue Pokémon-Teile, kamen am 12. Oktober raus für die Nintendo 3DS. Und was soll man sagen, neue Pokémon-Teile, ne? War sehr, sehr stark. Also wir hatten vorher viele 2D-Pokémon-Teile. Das war sehr stark auf 3D angelehnt. War sehr stark auf 3D angelehnt. Und ich denke, Enrico, unser Pokémon-Fachmann, hat das studiert. Der kann uns da einiges zum Game sagen.
Enrico setzt Pokémon-Wissen ein.
Gut, okay, ich fange mal an. Spielt in der Kalos-Region.
Sehr effektiv.
Directly.
Spielt in der Kalos-Region und manche von euch wissen vielleicht nicht, aber die ganzen Regionen in Pokémon, die sind immer an bestimmte Länder angepasst. Mhm. Ob es jetzt Spanien ist, ob es in diesem Fall Kalos-Region ist, Frankreich.
Schade, ich dachte Kasachstan.
Nee, Kasachstan leider nicht. Vielleicht kommt es nochmal. Japan und so weiter gibt es alles. Und
Gopnik greift an.
Da, das war der effektiv.
Da kann ich mir einige gute Trainer und Pokémon vorstellen. Hast du schon gerade gesagt, hier haben die wirklich den Schritt zu 3D gemacht. Das kam ja auch auf den 3DS raus und da haben die versucht, die ganze Technik wirklich zu zeigen. Okay, ein bisschen erwachsener für ein Pokémon, ein bisschen erwachsener zu sein. Und der große Fokus lag bei diesem Teil tatsächlich ungewöhnlicherweise auf dem Competitive. Die haben hier nämlich im Competitive-Bereich die Mega-Entwicklung mit eingebaut. Hat am Ende hier, wie heißt noch, die Pokémon-Liga auch so ein bisschen noch zu tun gehabt. Aber es gab die ersten Mega-Entwicklungen, was sehr geil war. Das war ein komplett neuer Schritt, was komplett anderes. Und ist immer noch sehr, sehr, sehr beliebt bei den Fans. Heutzutage wird ja immer irgendwas Neues gebracht mit diesen Vergrößerungsgeschichten und mit den Prismen und sonst was, alles, was es da gibt. Mega-Entwicklung war immer das Ding gewesen. Es wurde tatsächlich der Feentyp eingeführt, den es vorher nicht so gab. Da wurden viele Normal-Pokémon zu Feen-Pokémon gemacht.
Ash, listen!
Ja. Perfekt. Das hatte den Grund, dass die Drachen-Pokémon viel zu stark waren und die mussten Konterwert dafür haben und das war halt in diesem Fall Fee und auch gegen Kampftypen natürlich sehr gut. Andersrum, gegen Kampf war gegen Fee stark. Bin mir gerade nicht sicher. Dazu kam für den Competitive-Bereich so ein Player-Search-System, wo du jetzt wirklich nach Spielern suchen konntest, aktiv suchen konntest, man aktiv selbst auch Turniere und so weiter erstellen konnte für sich, ja, ob es jetzt über Discord ist oder was auch immer. Und es gab das Supertraining. Pokémon hatten ja immer angeborene Werte gehabt, die man nicht verändern konnte. Und hier konnte man das, indem man die Pokémon auf Level 100 bringt und dann so ein Supertraining macht, einen bestimmten Wert aufs Maximum bringen. Das war ganz, ganz, ganz wichtig, um diese ganzen Cheat-Geschichten so ein bisschen Einhalt zu gebieten, weil es dann halt eine große Szene gab, die Pokémon verkauft haben, die dann auf perfekten Werte überall waren, um das so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Also konntest du quasi, Leute haben sich größtenteils eben gute Pokémon gecheatet mit perfekten Werten und dadurch, dass du diese Funktion hattest, konntest du dem so ein bisschen entgegenwirken, weil du quasi auch das haben konntest, nur genau. Mit ein bisschen mehr Arbeit.
Die Sache dahinter ist einfach, Pokémon war früher so gestaltet, besonders in den ersten Generationen, dass Competitive nicht jedes Pokémon gleich sein sollte. Heutzutage hat jedes Pokémon die maximalen Werte, die es braucht, und es kommt nachher nur noch auf Taktik und Attacken an, wann du was einsetzt. Und früher war das wirklich so, jedes Pokémon hatte Unterschiede, weil da war die Varietät noch nicht so groß. Und wenn du dann ein sehr starkes Pokémon hattest, das perfekte Werte hatte, was selten war, warst du übel stark und das wollte jeder haben. Und das hat über diese Zeit und diesen Punkt so ein bisschen abgeflacht. Was auch dazu kam, es gab so Freundschaftssysteme, da hatten Pokémon manchmal die Möglichkeiten, einen kritischen Treffer noch zu überleben oder sonst irgendwas aufgrund eines Freundschaftswerts. Und
mit der Kraft der Freundschaft.
Da gab's so ein System, das eingeführt worden ist, das hieß Pokémon Ami. Frankreich, Mon Ami.
Oh Gott.
Bisschen Claire Obscure-mäßig vielleicht auch.
Zieh da Claire Obscure nicht mit rein, bitte.
Ja, ich versuch's. Soundtrack war geil, so wie immer. Pokémon hat sehr geile Soundtracks, schon immer gehabt.
Das stimmt.
Großer Kritikpunkt ist hier, die Welt Kalos ist relativ leer. Dafür, dass 3D ist und so weiter sehr.
Da gibt's doch wahrscheinlich keine Autos, oder?
Ja, genau.
Pokémon Batzen, Nats.
Wegen Kalos.
Ja.
Ja, und wegen Pokémon.
Ich geb ganz ehrlich zu, ich habe den weder kommen sehen, noch habe ich ihn getroffen, bis du ihn erklärt hast. Das ist so besonderheit. Oh Gott.
Die Welt, ich wollte mal den Hase machen, Entschuldigung.
Die Welt ist groß, aber sehr leer. Und die Story ist wie bei den ganzen Pokémon, die jetzt halt in diesem Zeitraum rauskamen, nicht wirklich tief. Da geht es wieder um deine Rivalen. Es gibt das Team Flair, das da ist, und so weiter und so weiter und so weiter. Und hier wird auch schon wieder gesagt, der Schwierigkeitsgrad ist zu niedrig. Das wird casual gemacht. Auch im Competitive-Bereich merken wir es ja, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt, vieles zu vereinfachen, um einfach die breite Masse mehr anzusprechen. Da legt Pokémon jetzt den Wert drauf. Nicht schwer sein, sondern jeder soll das spielen können. Und da gibt es natürlich die andere Fanbase, die das nicht so gerne mögen. Das kann jeder so ein bisschen für sich selbst sehen. Ich finde es nicht schlimm. Ich fand es da noch gut. Viele Spieler mögen diese Reihe aber einfach aufgrund des Competitive-Einstiegs, sage ich mal, den man da ganz einfach hat, und der Mega-Entwicklung. Das sind so die größten Punkte dieses Spiels.
Du bist ja der, also erstens sind wir alle verwirrt nach deiner Attacke, auf jeden Fall. Das war definitiv effektiv. Für mich die Frage, du bist ja auf jeden Fall eher der Pokémon-Experte in unserer Runde. Wir nehmen ja auch selten Pokémon-Spieler rein. Mhm. Ich habe dieses Jahr so ein bisschen das Gefühl gehabt, das sollten wir vielleicht einfach mal nehmen. Für mich wäre die Frage, welche Relevanz gibst du diesem Entry, Pokémon X und Y? Findest du, das war ein wichtiger Eintrag für die Pokémon-Reihe, oder denkst du, das ist eher so, ja, unter ferner Liefen?
Ich fand es wichtig, aufgrund ein paar Pokémon, die competitive immer noch sehr stark und sehr präsent sind, auch in den neueren Generationen auf jeden Fall.
Greninja zum Beispiel.
Ja, Greninja, ganz, ganz großer Punkt. Und ich finde auch wichtig, die Mega-Entwicklungen, die hier reingekommen sind, das war ein super Faktor. Leider gibt es den ja jetzt nicht mehr so, aber das sollen die gerne wieder zurückbringen. Die ganzen Remakes, die danach rauskamen, Alpha Rubin, Alpha Saphir und so weiter, ich glaube, das war zeitlich danach. Die haben das aufgeführt und um einiges besser gemacht. Ich habe das Spiel jetzt nicht so in Erinnerung, dass ich sage, boah, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, zock das auf jeden Fall. Aber das war einfach das Fundament für das, was competitive danach kam. Und dafür muss man es loben, für das, was es ist.
Das stimmt schon.
Ja, da bin ich immer absoluter Freund von, wenn die alles daran setzen, um competitive, besonders balancing-technisch, weil bei Pokémon ist es echt schwierig, Balancing reinzubringen. Wir haben es bis vor diesen Teilen auch oft haben wir darüber gesprochen, dass es da sehr, sehr viele Mankos gab, besonders mit Stats und alles Mögliche. Ja. Und bei Pokémon besonders, da wir jetzt über 1000 Stück haben oder was auch immer, wie viele.
Ja, über 1000 auf jeden Fall. 1100 irgendwas, glaube
ich. Genau, und da ist das Balancing so schwer reinzubringen, weil du jedes Pokémon alleine die Stärken aufweisen musst und die Schwächen und alles Mögliche, ne? Zum Beispiel, wie heißt dieser Stein? Stecker-Decker?
Ja, ich weiß nicht, welchen Stein du jetzt meinst.
Den großen, die Pyramide quasi, die viereckige Pyramide.
Ja, ich spiele auf Englisch, deswegen Salz.
Nee.
Oh, ich weiß nicht, wie du meinst.
Egal, auf jeden Fall ein hoher Defense-Wert, ne? Ja. Und das Ganze zu balancen mit einem niedrigen Attack-Wert und alles Mögliche ist absolut schwierig bei dem Thema, ne? Vor allem, weil du diese Stärken, Schwächen hast. Und das ist ganz, ganz stark da. Was ich aber als Denkanstoß nochmal zu dem Thema sagen will, weil Digimon jetzt tatsächlich sehr, sehr aufholt. Digimon hat sich das Ziel gesetzt, besonders mit dem neuen Titel, der rauskommen wird, Time Traveler, da in die Richtung auch weitergehend zu gehen. Dass man.
Saltigant hieß der.
Nee, den meine ich gar nicht.
Meinst du nicht diesen hier? Warte, ich zeig mal
Arthur. Nee, ich meine.
Meinst du den?
Nein. Ich meine die Pyramide quasi, die aber viereckig ist, weißt du? Mit vier Beinen, Stein auf Stein, alles
fein. Ah, Muda. Ist das nicht eine Ultra-Bestie?
Du meinst sein. Die aus Sun and Moon? Ja.
Das wäre sehr gut möglich. Irgendwie habe ich Stack Attacker im Kopf.
Muramura heißt der.
Auf Englisch auch?
Auf Englisch heißt das Stack Attacker.
Ja, sag ich doch.
Ja. Muss ich gerade nachgucken. Ja, das ist eine Ultra-Bestie, genau.
Ja, genau. Mit dem Balancing war das. Aber Digimon ist tatsächlich auf dem Vormarsch, da sehr, sehr viel umzustrukturieren. Potenziell auch in den Competitive-Bereich reingehen zu wollen. Ja. Das heißt aber, die brauchen eine komplette Struktur, die aufeinander aufbauen kann. Das ist natürlich da sehr, sehr schwierig herzustellen. Aber nichtsdestotrotz ist das vielleicht für die Zukunft sehr, sehr interessant, dass Digimon wieder auf dem aufsteigenden Ast ist.
Bei Digimon habe ich das auch empfunden, dass sie sehr viel Wert auf die Story aktuell legen, mit den ganzen Spielen, die rauskommen. Ich finde nur, die ähneln sich in vielen Punkten viel zu stark. Besonders das Endgame mit den Endbossen ist immer mehr oder weniger dasselbe Wesen oder dieselbe Art und Weise von Wesen, wo du dir jedes Mal denkst, okay, das ist jetzt der Gott von allem oder irgendwie sowas. Und das ist irgendwie immer so ein bisschen fade am Ende. Aber ja, da freue ich mich auch sehr drauf, wenn die mehr in die Richtung gehen, weil ich auch ein großer Digimon-Fan bin.
Represent. Ja, und wie unser Professor Dr. Pokémon Enrico wieder
das,
mal...
Das alle muss ein Baumname sein. Die haben alle immer Baumnamen.
Chirico. Wie mit Dr. Professor Chirico hier
Professor Ahorn.
Euch effektiv mit seinen Pokémon-Wissen wieder abholen konnte. Wir haben Pokémon X und Y eine B-Wertung gegeben.
Eine B-Wertung?
Professor Birkensaft.
Wow.
Professor Hopfen. Das ist kein Baum.
Ich hopfe doch nicht. Kommen wir zum nächsten Spiel, denn am 23. Oktober bekamen wir Path of Exile. Ja, Path of Exile, alle, die Diablo gespielt haben, wissen, wie das Spiel ungefähr funktioniert. Aber Arthur, das war eines der Spiele, die du, glaube ich, auch sehr gerne gespielt hast, ne?
Oh yeah, das war für mich das Diablo 2, was wir nie bekommen hatten.
So sieht's auch aus.
Ja, das ist absolut. Von den Systemen her haben die richtig geile Sachen aufgefahren, also allein schon von der Skillung her. Also von der Story her brauchen wir nicht viel reden. Es ist eine solide Story, die natürlich sehr viel mit dem Dämonen, Korruption zu tun hat, aber das ist ARPG-Genre und Story ist sehr ähnlich, sagen wir mal so. Deswegen wollen wir nicht zu tief da eintauchen, vor allem, weil ich da auch nicht mehr so genau weiß, was da los war, erstens. Und zweitens, allein schon Path of Exile, obwohl Path of Exile 2 angekündigt ist, kommen immer noch Story-Abschnitte raus, kommen immer noch neue Expansions raus, die so viel dazu packen, Story-wise auch. Und es wurde so oft erweitert und immer geiler gemacht. Aber die Systeme, die das Ding mitgebracht hat und die relevant sind für ein ARPG, sind echt cool, allein mit der Skillung natürlich, ne? Wir haben einen Talent-Tree, der absolut astronomisch ist, ne? Jeder, der das Spiel startet, einmal auf, welcher Knopf war das, C, glaube ich, oder K? K, glaube ich, hat diesen großen Baum vor sich und denkt sich, fuck, was mache ich? Es ist nicht nur, dass du wie beim Sphero Grid von Final Fantasy X, vom Optischen kann man das damit vergleichen, dort langläufst und dann plus 10 Stärke oder plus 10 Wisdom bekommst, sondern da sind auch teilweise wirklich, wirklich wichtige Faktoren dabei, wo du dich schon am Anfang, wenn du den Charakter entscheidest, also Charakter baust, entscheiden musst, wo du langläufst. Und das ist ein absolut krasser Faktor, wie ich finde. Ich habe das Spiel nie gespielt, auf Teufel komm raus, ich mache jetzt einen neuen Charakter und baue ihn, wie ich möchte. Sondern wenn du nicht nach Builds zockst, bist du schon fast verloren.
Es gibt, glaube ich, auch kein Respec, so wie ich das,
es oder? Gibt bei dem Teil kein Respec, nee, ne? Nein. Bei Path of Exile 2 haben die, glaube ich, einen Respec, zumindest in der Alpha-Version, beziehungsweise Beta-Version. Oder, nee, wie heißt das denn? Pre-Release.
Early Access-Version,
genau. Da haben die einen Respec. Ich weiß nicht, ob der drin bleibt. Ich denke schon, weil diesen Fehler, in Anführungszeichen, würden die nochmal nicht machen. Aber das Skillsystem ist da ein eigenes mit Passive Skills. Und dann hast du aber auch die Active Skills, die wahnsinnig interessant sind. Und zwar hast du Gems, die du in deine Ausrüstung packen kannst, die Active Skills beinhalten. Mhm. Daraus kriegst du die Active Skills. Dann hast du Gems, die passive Sachen an deine Active Skills binden. Zum Beispiel, du hast einen Frost Arrow, den schießt du ab. Dann kannst du einen Passive Gem da reinpacken, der aber eine Salve verursacht, zum Beispiel. Und so baut das System aufeinander auf und teilweise hast du, die besten Ausrüstungen haben 6er-Slots-Kombination, dann ist es auch unterschiedlich, ob nur 6 Slots vorhanden sind oder die Slots miteinander gelinkt sind. Und du kannst bis zu 6 gelinkten Slots in einer Ausrüstung haben, wo eine Fähigkeit zum Beispiel durch andere Passive verstärkt wird. Und daraus kannst du so geile Kombinationen machen.
Ihr merkt schon, recht kompliziert.
Ich bin absolut into it.
Und das ist ja eins der Dinge, was ganz, ganz viele Leute dementsprechend auch abgestreckt hat und auch einfach bemängeln, ne? Dass das viel zu überfordernd und undurchsichtig ist.
Also ganz ehrlich,
gerade jemand wie du, der hat natürlich richtig Bock drauf, keine Frage, Arthur. Ne?
Ich fühle mich, als würde ich gerade wieder in einer Vorlesung im Studium sitzen. Ich verstehe gar nichts.
Ich verstehe auch nichts und ich frage mich, ob Ganondorf auch gelinkt worden ist.
Aber ich muss sagen, ich hätte mal Bock auf so ein Game. Diablo wurde mir von Johnny ja zerstört und ich hatte schon Bock auf so ein Game, aber wo du gerade davon erzählst, das hört sich so an, als müsste ich studiert haben, also das Spiel studiert haben oder Dr. Professor Skillbaum müsste mir dann helfen, damit ich dann überhaupt...
Nenn mich Dr. Klarkomme. Professor, aber ich möchte mit einem Stein benannt werden.
Okay, Dr. Professor Stoned.
Marmor.
Stoned.
Stoned. Auch gut. Das ist das, was die Spieler tatsächlich fesselt und diese Variationsmöglichkeit, die du hast. Was auch ein geiles System ist, was ich vorher auch nicht wirklich gesehen habe bei anderen RPGs, ist, dass du kein Gold oder sonstiges hast. Du hast kein Währungssystem, sondern ein...
Prügel.
Nee, du hast gewisse Gegenstände, die was wert sind, die einerseits etwas machen, zum Beispiel deinen Stat auf der Ausrüstung rerollen, du diesen Gegenstand aber auch als Bezahlmittel verwenden kannst, ne? Entweder bei Ingame-Händlern oder aber auch auf gewissen Seiten und sowas. Und das ist ein System, was sie eingeführt haben, wir haben schon oft darüber geredet, das Problem mit Diablo 2, dass Ingame-Sachen verkauft wurden teilweise.
Ja, 2 auch, ja.
Und 3 auch natürlich. Und gegen Echtgeld und alles Mögliche, dass diese Systeme sehr schnell gecrashed sind. Warum auch immer. Und das haben die damit komplett verhindert und viel besser gemacht.
Aber Path of Exile war doch Free-to-Play, oder nicht?
Ja, komplett Free-to-Play. Der zweite Teil wird auch komplett Free-to-Play, außer der Early Access. Mhm. Der kostet irgendwie 30 Flocken oder 27 oder so.
Mhm.
Wird aber auch komplett Free-to-Play sein. Genauso eine Geschichte, dass du Ingame-Sachen kaufen kannst, Cosmetics, also Fahnen, Teufelsflügel und keine Ahnung was.
Mhm.
Aber kein Pay-to-Win und gar nichts. Ne?
Aber für mich nochmal so zum Verständnis, wenn du dich dann da einmal verskillt hast, ist es dann ja schon sehr kritisch, oder, für das Spiel?
Bei Path of Exile 1 ja.
Kritischer Misserfolg.
Was heißt kritisch? Du schaffst die Story auf jeden Fall, aber dann gibt es diese Endgame-Geschichten wie bei Diablo 3 zum Beispiel, Nephilim-Portale und was weiß ich nicht alles. Und da wirst du Schwierigkeiten dann bekommen, spätestens dann definitiv.
Wie lange dauert denn so eine Story? Weil ich sehe es ein bisschen, wenn du jetzt die Story gespielt hast und du bist kurz vorm Ende oder beziehungsweise hast die Story dann durch und merkst dann, ja gut, Endgame habe ich mich voll verskillt, ich kann aber jetzt nichts mehr tun, ich müsste von vorne anfangen.
Naja, genau dasselbe Spiel wie bei Diablo, ne? Wenn du einen Kollegen hast, der High-Level ist und absolut im Endgame, der nimmt dich einmal mit in die Truppe, die portet euch weg und dann bist du 5 Minuten später Level 60 und alles fein, ne? So nach dem Motto. Also du kannst auch sehr schnell wieder skillen.
Okay.
Das ist möglich, ne? Wenn du es weißt, die schnellsten Speedruns, muss ich jetzt lügen, aber die sind bei 4-5 Stunden. Na, bis Story-Ende und Max-Level.
Ja gut, das geht dann ja noch. Ne?
Ja, wenn du weißt wie, dann klar. Einmal Story vernünftig zocken muss man bei jedem ARPG, ne, sei es Diablo oder sonstiges. Aber danach kannst du halt das Ganze ein bisschen skippen.
Okay.
Trotzdem ja. Dicke Empfehlung, besonders für Path of Exile 2.
Genau, gerade Path of Exile 2, Early Access ist schon da. Bald kommt Path of Exile 2 dann voll raus. Wenn ihr Bock habt, zockt vorher den ersten Teil, um euch ein bisschen warm zu spielen für den zweiten Teil. Und von uns hat Path of Exile ein A bekommen. Und weiter geht's, zurück in die Assassinen-Ära mit Assassin's Creed Black Flag. Ja, am 29. Oktober rausgekommen, der neue Teil oder der vierte Teil der Assassin's Creed Reihe, Black Flag. Johnny, du selber hast gesagt, für dich immer noch der beste von den Assassin's Creed Teilen. Willst du ein bisschen was dazu erzählen?
Definitiv, das ist der Teil, mit dem mein Herz am meisten verbunden ist. Ich glaube auch, weil das einfach so der Zeit geschuldet war. Ich habe dort die PS4 bekommen und Black Flag war so der erste Titel, den ich darauf gespielt habe oder einer der ersten Titel. Und Gott, das Spiel war geil. Also für mich hat das irgendwie alles richtig gemacht. Klar kann man drüber reden, Assassin's Creed, bla bla bla, selbe Formel und das stimmt auch zu einem großen Teil. Aber das Setting hat mich auf jeden Fall abgeholt. Hier sind wir eben Edward Kenway. Das ist ein Pirat und der findet dann irgendwann mal heraus, dass er auch irgendwie assassinische Wurzeln hat. Und ja, im Endeffekt ist es so ein Jack Sparrow-Abenteuer, ne, auf der Suche nach Ruhm, Reichtum und natürlich auch Rum, gar keine Frage. Und verbindet diese ganze Geschichte auch mit der Geschichte, die wir eben mit Desmond in der Echtzeit haben, so gesehen. Und das fand ich super. Das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, gerade auch, weil der Teil dann noch ein bisschen mehr auf diese ganze Schifffahrt- und Seeschlachtengeschichte ging.
Kam auch zur richtigen Zeit raus. Ich meine, das war ja 2013 eine Hochzeit mit Flucht der Karibik und so weiter,
ja.
Wo das ein sehr beliebtes Setting war.
Total.
Und ich kenne viele Freunde von uns, die ebenfalls, wie du sagen, das ist mit der beste Teil davon. Einfach nur wegen dem Setting, wegen der Schifffahrt und so weiter und so weiter.
Ja. Und die haben ja genau das mit reingebracht. Ne? Also im Gegensatz zu den Assassin's Creed-Teilen davor, du hast gesagt, John, ja, das typische Assassin's Creed, ja, das Grundgerüst ist das gleiche.
Ja.
Finde ich auch immer noch das bessere Grundgerüst als das, was wir heutzutage haben.
Ja, sehe ich auch so.
Aber das Spiel selbst hatte so viel mehr durch diese Seeschlachten, die wir hatten. Also du hattest deine Schiffe, die du da aufwerten konntest, du hattest deine Crew, die du aufwerten konntest und du bist dann wirklich durch die Gegend geschippert und hast Seeschlachten gemacht und hast auch diese Kopfgeldpiraten, wo du dann verschiedene Stufen hattest, musstest du halt stark genug sein, um diese dann auch zu jagen. Und die haben da einfach so ein geiles System draus gemacht, was ich auch so unglaublich geil gefeiert habe.
Und wir müssen ja sagen, wir verdanken diesem Spiel unser Quadruple-A-Spiel.
genau dasselbe hat
auch. Skull and Bones. Skull and Bones. Ich meine, das basiert auf diesen Seeschlachten.
Ja.
Und dankeschön, dass wir so ein schönes Spiel bekommen haben.
Du hast es aber falsch ausgesprochen. Quadruple-Fail-Spiel.
So, ja, stimmt.
Nee, das war echt super. Auch wenn, klar, man kann wieder vieles bemängeln, wie, okay, du suchst diese Shanties, ne, diese fliegenden Blätter, die dir Musik zugespielt haben, suchst du in der ganzen Welt und die laufen vor dir weg, du musst die farmen und bla. Das ist natürlich alles wieder so diese typischen, ja, sammelt 200 Federn Geschichte. Aber es hat mich trotzdem abgeholt, diese komplette, die Weltmeere beziehungsweise das Meer dort zu umschiffen und jede kleine Insel zu durchsuchen nach Schätzen und keine Ahnung was. Mir hat das echt eine Menge Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich alle Trophäen in dem Spiel damals gesammelt, bis auf die Multiplayer-Trophäen, weil das war der letzte Rotz, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Das heißt, das ist das Einzige, was mir fehlte zu Platinum. Ich hätte es gerne platiniert, aber das sagt für mich schon immer, okay, wenn ich etwas quasi platiniere, ist das für mich einfach ein geiles Spiel. Ne? Ob das für mich vielleicht nicht so geil wäre, wenn es nicht auf der PS4 wäre, mit einer neuen Konsole, neues Feeling und so weiter, kann ich jetzt nicht sagen, kann ich nicht mehr beurteilen, aber insgesamt fand ich es echt super. Ne? Und wie gesagt, das Setting Piraten-Quatsch ist immer geil.
Also ich habe es ja damals noch auf der Xbox 360 gespielt Und ich fand es auch da mega geil. Klar, das, was du meinst mit diesen hier Federn sammeln und so, das ist, glaube ich, eine Last, die uns bis heute begleitet in fast allen Spielen, wie wir in der Zelda-Folge drüber gesprochen haben, diese 999, was auch immer. Ja, genau, die sammeln, damit du einen goldenen Kackhaufen bekommst. Okay. Ist, glaube ich, wer Bock drauf hat, soll es tun, wer nicht. Klar, okay, für dich dann doof, dass du da wegen solchen Sachen dann die Platin-Trophäe nicht kriegst. Aber wer Bock hat auf solche Sachen, soll es tun, wer nicht, der nicht. Ne? So nach dem Motto.
Ja.
Aber insgesamt, dieses ganze Ding war einfach sehr stimmig und das hat so viel Spaß gemacht.
Es war auch so funny, wir haben das in der letzten Folge erwähnt, dass es ja so diese Companion-App gab, ne? Und die hat mir auch einfach Fun gemacht. Das war für mich so eine neue Verbindung. Okay, ich habe jetzt auf meinem Handy kann ich von unterwegs quasi Black Flag spielen. Natürlich nicht das Spiel, aber ich kann mir auf der App kann ich mir schon so ein bisschen Material farmen und Ressourcen, die mir dann im Spiel was bringen und sowas. Und das war schon irgendwie cool. Das hat für mich als Gesamtergebnis einfach super stimmig das Erlebnis gegeben. Und da bin ich sehr froh drin.
Eine Sache, die mich immer gestört hat bei Assassin's Creed, ist dieses in die Heuballen springen oder in diese Schubkarren springen. Wie funktioniert das mit der Materie, dass du nicht oben drauf landest, sondern durch die ersten Schichten durchfällst, trotzdem weich landest und die dich dann von oben bedecken?
Enrico, du musst aufpassen, weil Ubisoft sonst gleich irgendwelche Leute auf dich ansetzt.
Die haben doch eh kein Geld mehr.
Das ganz einfach du. Mit Mut und Fleiß.
Und du wirst es nur herausfinden, wenn du es selber ausprobierst.
Das Ding heißt nicht umsonst Leap of Faith.
Okay.
Das ist ja,
Diskussion, ne, also beendet.
Die Assassinen, die haben das ja im Blut, die haben das in den Genen, die können das einfach.
Ich glaube, das ist so wie bei X-Men, dass die durch Materie durchgehen können.
Das ist wie bei mir. Wieso kann ich so gut saufen? Es liegt in den Genen.
True.
Ja.
Trotzdem für viele Leute der beste Teil. Und auf das Thema zurückzukommen mit Skull and Bones. Skull and Bones wurde so krass mit Assassin's Creed verglichen und damit beworben, mit Black Flag explizit. Nicht nur die Seeschlachten, dann aber auch das Erkunden von den einzelnen Inseln und alles Mögliche wurde auch damit in Verbindung gesetzt. Am Ende haben wir Scheiße bekommen. Und zum Glück ist Black Flag immer noch gut gealtert tatsächlich.
Ja, das auf jeden Fall. Skull and Bones nicht.
Richtig. Das ist so ein Tag alt und war schon kacke.
Mit einer 11-Jahre-Differenz.
Ja, und das ist unsere Meinung zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Und wir haben dem Spiel eine A-Bewertung gegeben. Somit kommen wir auch zum letzten Spiel des Jahres 2013. Denn am 12. November bekamen wir XCOM Enemy Within. Ja, wir haben hier mit XCOM Enemy Within ein Strategiespiel, ein Taktik-Strategie-Game. Arthur, möchtest du mehr dazu sagen?
Sehr gerne. Das war das Spiel, welches die Trefferprozent-Chance und die damit einhergehende Frustration geprägt hat. Das war so gut. Du hattest einen Wert immer, wenn du Leute anvisiert hast mit einer bestimmten Fähigkeit oder mit einer bestimmten Waffe oder sonstiges und hast draufgeschossen 75%, 85% und du hast verfehlt.
Das ist so ähnlich wie Warhammer 40k Rogue Trader.
Ja.
Dasselbe System und ich fühle das total. Ich habe XCOM noch nie gespielt, frage mich aber warum, weil ich hier eigentlich ein riesen Fan von solchen Spielen bin. Ja, genau. Aber irgendwie fehlt mir so der letzte Step.
Mhm. Wir reden tatsächlich von Spielen wie Final Fantasy Tactics und alles mögliche. Rogue Trader hast du ja gerade erwähnt, das sind so die prägnantesten Spiele. Und ich würde aber behaupten, für das Setting hat XCOM das Ding komplett geprägt. Und nicht nur geprägt, sondern für sich eingenommen.
Das Fundament auch schon so gelegt.
Ja,
das kam ja vorher raus.
Definitiv. Es ist nicht nur das Gameplay, nicht nur die Rassen, sondern die Story auch, die dazugehört. Und die macht wirklich, wirklich Spaß. Das Ding ist auch, dass je weiter du in der Welt vorankommst, du hast nicht nur, sag ich mal, deine ganz normalen Einheiten, sondern du kannst sie auch ein bisschen weiterentwickeln. Du kannst sie skillen. Rogue Trader ist ein guter Vergleich. Vielleicht nicht in dem Ausmaß wie Rogue Trader, aber in die Richtung auf jeden Fall. Verschiedene
Rogue Trader Klassen. Ist viel tiefer gewesen. Konntest du hier die Charaktere verlieren, wenn die sterben?
Ja, das ist Permadeath, klar.
Ja, das habe ich mich nämlich gefragt, das hatte ich noch im Kopf gehabt. Das ist, finde ich, bei solchen Spielen sehr, sehr wichtig, um dir das Gefühl dafür zu geben, okay, du musst dich jetzt anstrengen und du machst es nicht 2-3 Mal einfach neu. Mhm. Oder es ist egal, Hauptsache ich habe gewonnen. Du musst taktisch denken, weil du die Charaktere ja weiterentwickelst, dir neue Sachen beibringst. Und wenn die nachher tot sind, kacke.
Genau so sieht's aus. War bei Rogue Trader Permadeath, weißt du das noch?
Nee.
War nicht, ne?
Oder? Wart im
ich glaube, du hattest dein festen Set an Charakteren, deine Party.
Die ich glaube, die sind mit 1 HP wiederbelebt worden. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, irgendwie so. Ne?
Es ist schon ein bisschen her, dass ich es zuletzt gespielt habe.
Ja. Hier hast du natürlich keine so krasse Verbindung zu den einzelnen Charakteren, definitiv nicht. Aber wir haben gameplay-wise sehr, sehr coole Sachen. Ne? Allein schon, dass diese Animationen kommen, wenn die Leute durchs Fenster springen oder
mega.
Auch andere abknallen, Aliens abknallen, dann das ist alles mit Animation verbunden ist, die schon knackig sind und Spaß machen einfach. Ne? Das bringt so einen Action-Aspekt in diese Strategiegeschichte rein.
Ich glaube, ich gucke, ob es mal irgendwo im Angebot ist, dann hole ich es mir.
Ja, das ist grundsätzlich günstig, das Ding. Ne? Ja. Auch MMOGA und alles Mögliche. Es
sieht ja auch noch gut aus.
Ja, macht einfach nur Spaß. Ich weiß nicht, ob du mit dem ersten Teil zufrieden bist, wenn du auf die Story Bock hast, aber den ersten Teil dich nicht durchquälen willst, in Anführungszeichen.
Ist das so viel schlechter?
Der zweite Teil ist schon viel besser. Mhm. Na, das würde ich sagen. Ich würde nicht sagen, dass der erste schlecht ist.
Muss man, also bauen die aufeinander auf?
Ja.
Es gibt auch diese Remaster-Edition, die rausgekommen ist, wo beide da drin sind. 1 und 2.
Oh, war das so?
Ich guck mal eben.
War das nicht eine Remaster-Version von 2 oder 1, wo nur DLCs dabei sind?
Ich guck mal, ich hab's vorhin mal eben kurz gegoogelt.
Nichtsdestotrotz, wer diese Art von Spiel liebt, diese strategiebasierte Taktik-Shooter, kann man so nennen.
Ja, absolut.
Oh, der ist da absolut geil mit aufgehoben. Vor allem das Setting mit den Aliens, du hast so viele verschiedene Gegner, die verschiedene Sachen machen, die man sich aber auch merken muss tatsächlich, ne? Weil die einen sind Nahkämpfer, die, wenn die zu nah an dich rankommen, du bist am Arsch einfach nur. Hast aber auch selber dann verschiedene Einheiten, die entweder Nahkämpfer sind, Rogues, Stealth-like. Es macht schon ganz schön viel Spaß, das Ding.
Boah, da gab es einige Teile. Also XCOM ist ja eine Riesen-Franchise. Die kam, der allererste Teil hieß UFO Enemy Unknown, kam 1994 raus.
Ganz, ganz schlecht gealtert.
Dann kam XCOM, also verschiedene Zweitnamen dann immer dabei. Dann kam 2001 noch ein Teil raus, dann kam 2012 Enemy Unknown und dann kam jetzt Enemy Within.
Und der zweite...
Ich muss gerade selber gucken. Also es ist eine Riesenliste, die ich hier bekommen habe.
Wow.
So.
Also ich habe mich selbst noch nie wirklich an diese Art von Spielen herangetraut. Ich liebe auch diese Taktik-Games. Arthur, du hast es ja gesagt, sowas wie Final Fantasy Tactics und sowas, Fire Emblem. Das feiere ich schon hart. Aber diese, okay, du hast diese 3D-Umgebung und deine Leute müssen sich dort und dorthin bewegen. Und irgendwie habe ich diese Games komplett immer bis jetzt vermieden. Also mal sehen, ob ich da vielleicht mal irgendwie eins von anspiele.
Also ich habe da Bock drauf. Ich liebe ja Strategiespiele, wenn ich Langeweile habe, wenn ich nicht weiß, was ich zocken soll. Und wenn dann sowas im Angebot ist, dann hole ich es mir auf jeden Fall.
Mhm. Ich bin auch bei Strategiespielen. Also so ein Age of Empires habe ich gespielt, aber auch nur Story-Modus. Das ist mir immer, ich muss da zu viel meinen Kopf anstrengen. Ne? Das ist fürs Gaming mag ich das, wenn ich, klar, wenn du so ein Metroidvania oder so, wo du mal nachdenken musst, aber das ist ein anderes Nachdenken. Hier musst du ja 1:1 100% geben, die ganze Zeit.
Kontinuierlicher, ja. Und das kannst du halt einfach nicht, was soll man sagen.
Nee, das ist so, Denken ist nicht meine Stärke. Und nee, deswegen,
du bist hier, um zu lenken, nicht um zu denken.
Ich lenke, da, wir sind nicht bei Need for Speed.
jetzt habe ich es gesehen, sorry, ich muss kurze Korrektur geben. Enemy Within ist ja die Erweiterung zu Enemy Unknown, also das DLC dazu. Das ist kein eigenständiger Teil.
Ah, okay.
Okay, ja, wusste ich auch nicht.
Na gut, wir haben uns selbst verwirrt.
Ja. War nicht selbst verletzt.
Aber damit sind wir auch durch mit dem letzten Spiel, welches von uns eine A-Wertung bekommen hat. Und damit würde ich sagen, sprechen wir jetzt über ganz besondere Menschen, nämlich die Honorable Menschen. Genau. Und ich würde einfach mal anfangen mit Dead Space 3. Dead Space 3, wir haben schon über den ersten und zweiten Teil gesprochen, ist der dritte Teil dieses Spiels.
Mit der Sekte, glaube ich, ne?
Diese genau.
Fand ich.
Es war einfach, war eine Erweiterung, beziehungsweise der nächste Teil. Und da ist auch nicht mehr so viel Neues an Features oder sowas reingekommen. War ein cooles Spiel, ich habe es gerne gezockt, aber war halt der dritte Teil der Dead Space-Reihe. Als nächstes hätten wir Animal Crossing New Leaf.
Lieblingsspiel meiner Frau. Also die zockt jetzt das New Horizons aktuell ganz, ganz viel. Ist ja nicht neu, aber ist ihr Go-To-Casual-Game so. Und jedes Mal, wenn sie das reinschmeißt, sagt sie oder vergleicht sie es immer mit diesem Spiel, weil das ihr absolutes Lieblingsspiel, ich glaube, auf dem DS war.
Ich denke auch Game of the Year eigentlich. Wieso ist das nicht mit drin?
Ja. Ja. Gut, also wenn meine Frau dabei wäre, dann wären wir nicht drum rumgekommen.
Naja.
Weiter geht's mit Gears of War Judgment.
Ich mag gerade, wie Animal Crossing gesandwiched ist von Dead Space und Gears of War. Das ist so gerade überhaupt nicht irgendwie thematisch sortiert, aber ist, wie es ist. Ja, ich habe kein Gears of War-Teil gespielt, muss ich sagen.
Ich habe nur drei gespielt.
Ein sehr brutales Spiel. Aber macht
welcher
was.
Teil war das, Enrico? Hattest du den
drei, ja. Das war das mit der Xbox 360, war drei.
Nee. Das meine ich gar nicht. Das, um ein bisschen abzuschwurfen, das Spiel, welches wie XCOM ist, also ein Strategie-Taktik-Shooter. Hast du das gespielt von Gears of War?
Ich gucke gerade, wie das hieß. Gears Tactics gab es.
Tactics.
Da. 2020, nee, habe ich nicht gespielt.
Das soll auch sehr gut gewesen sein.
Das muss ich mal angucken. Es kam ja einiges raus, die ganzen Crossover, die gemacht haben und die Spin-Offs und so weiter und so weiter. Wir haben ja lange nichts gehört, aber solche Kreuz- und Quergeschichten kamen trotzdem noch raus. Die sind aber meiner Meinung nach total untergegangen.
Das stimmt allerdings.
Also Werbung gab es ja jetzt nicht. Gears Tactics kam 20 raus und parallel gab es auch noch Gears Hivebusters. Habe ich auch noch nie
was von. Habe ich noch nie gehört.
Hivebusters.
Nicht leider.
Gears of War 4, nee, 5 kam 2019 zuletzt raus, das sind 6 Jahre.
Shit.
Okay.
Ja, aber genug zu Gears of War. Als nächstes kommt Papers, Please.
Papers, Please war ein cooles Indie-Game.
Geil.
Wo du im Grunde genommen an so einem Schalter an der Landesgrenze warst und irgendwie Leute reinlassen, entschieden hast, ob Leute reingelassen werden oder nicht und dann dementsprechend so ein bisschen Dokumente durchchecken musstest und sowas auf Probleme oder auf Fehler hinarbeiten musstest und sehen musstest, was da so los ist.
Das war ein bisschen so wie Yes, Your Grace.
Ja, genau. Was übrigens, ich habe das gestern angefangen, den zweiten Teil. Der ist in der Early Access Phase.
Geil.
Oder in der Beta Phase. Ich weiß es gar nicht ganz genau, wie sich das gerade nennt, aber genau. Es geht in eine ähnliche Richtung. So ein bisschen Management, ne? Mit ein bisschen schwierigen Themen auf jeden Fall, weil ne, man kann sich ja schon vorstellen, ja, ja, worum es da so ungefähr geht. Aber ein cooles Game auf jeden Fall. So ganz anders als alles, was man irgendwie gesehen hatte davor.
Ja, wenn man Bock drauf hat, versucht's mal, ne? Weiter geht's dann mit Total War Rome 2. Ja, Total War, ein Strategiespiel. Wer kennt sich damit aus? Hat jemand Total War?
Ich habe viele Total War gespielt. Total War Rome 2 ist ein Teil, der nicht so gut angekommen ist. Also, wenn ich an Rome zurückdenke, wenn ich ans Römische Reich denke, manchmal, vielleicht kennt ihr das Meme. Es sind mit meiner Meinung nach die unbeliebtesten Total War-Spiele ever. Es gab viel mit den Shogun-Teilen, die waren sehr, sehr gut.
Die habe ich geliebt.
Die waren geil, besonders der zweite Teil. Und natürlich auch die Warhammer-Fantasy-Teile davon, da gab es ja 3 Stück von. Sehr, sehr beliebt. Aber damit haben die irgendwie auch grafisch und technisch sehr viele Fettnäpfchen gehabt. Das Spiel war sehr verbuggt und generell kam es nicht gut an. Es war eigentlich toll, weil die auch so Fabelwesen mit eingebaut haben, die dann halt die Leader sein konnten, irgendwelche Götter oder sonst irgendwas, Monster. War total interessant, aber es war so verbuggt. Du konntest aus der Mythologie irgendwelche hier, David und Goliath und so weiter, war alles mit eingebaut. Tolle Idee, Zyklopen und sowas, geil. Aber es war grafisch und auch technisch so schlecht.
Gut. Ja, hätten sie wahrscheinlich noch ein bisschen Feinschliff machen müssen. Weiter geht es dann mit Beyond Two Souls. Hier haben wir ein ähnliches Spiel, wie wir hatten schon mal über Heavy Rain gesprochen. Auch ein, ich weiß gar nicht, wie man das Genre nennt. eine Story, die man spielt und Entscheidungen treffen muss. Und je nachdem, welche Entscheidung man trifft, passiert was anderes oder geht's weiter. Fand ich ziemlich cool, hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube auch, dass ich Beyond Two Souls als allererstes gespielt habe in diesem Genre-Ding. Und danach, als ich das gespielt habe, gedacht habe, boah, mega geil, macht Spaß, Heavy Rain danach geholt hat.
Das haben wir zu zweit gespielt, Heavy Rain.
Das kann sein, ja.
Mhm.
Ja, aber wer auch so steht wie Heavy Rain oder Fahrenheit oder so, der gerne mal Beyond Two Souls nachholen.
Leider habt ihr Beyond Two Souls nicht zu zweit gespielt. Das war nee. Der erste Titel, beziehungsweise in dem Genre der erste Ansatz für ein Koop-Gameplay.
Ja.
Ja, genau.
Und das hat auch echt, echt viel Spaß gemacht im Koop. Und die Story war einfach genial. Die war so ein bisschen fantastischer mit Geistern und sowas. Ne?
Genau.
Hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Fand ich auch. Es ist ein sehr cooles Spiel gewesen. Also bis heute, glaube ich, kann man es auch noch nachholen und hat Spaß an dem Game. Also,
ich glaube, das ist gut gealtert.
Ja, auf jeden Fall. Als nächstes haben wir ein fast ähnliches Spiel, Battlefield 4. ich glaube, dazu muss man nicht viel sagen. Neues Battlefield, schießen, schießen, fahren, fahren, Toten, Toten. Genauso wie das nächste Spiel, COD Ghosts. Schießen, schießen, fahren, fahren, töten, töten. ich weiß nicht, ob da jemand schon mal viel zu sagen will, aber ich glaube, alle unsere Zuhörer wissen genau, worum es bei den beiden Games geht.
So ist es.
Oh ja, in diesem Call of Duty haben wir ein paar Neuerungen.
Wir sind alle Geister.
Kannst schießen.
Ja, auch.
Motherfucking Ghost. Kannst besser schießen. Kannst besser springen.
Aber um wieder wegzugehen von Shooter zurück ins Mittelalter: Zelda A Link Between Worlds.
Yes, da haben wir ja schon vor kurzem jetzt drüber gesprochen.
Genau.
Das heißt, da hört gerne mal quer. So ganz so viel würde ich da jetzt gar nicht reingehen, aber war ein nettes Spielchen. Genau.
Und als nächstes hätten wir Dota 2. Ich glaube, da können viele Leute viel erzählen und haben auch sehr viel Zeit ihres Lebens da reingesteckt.
Ja, für viele ein verspäteter Ansatz zu Dota 1, die eine Mod von Warcraft 3 war. League of Legends hat das Genre ein bisschen vorgegriffen und absolut geprägt im Jahre 2010.
Mhm.
Und Dota 2 kam einfach verspätet, sodass League of Legends die ganze Industrie absolut aufgeräumt hat. Und Dota 2 hat in gewissen Teilen der Welt sehr viel Einklang gefunden. Competitive auch immer noch am Start, aber leider nicht so groß wie League of Legends. Und trotzdem super.
Aber viel zu spät.
Verschlafen. Ja.
Genau. Verschlafen hat nicht, weil es das vorher noch nicht gab. Spelunky. Cooles Indie-Game.
Yes, cooles Indie-Game, auch heute noch recht beliebt. Ich glaube, der zweite Teil ist auch vor nicht so langer Zeit erschienen, aber den gibt es auch, wo du einfach so ein bisschen in so einer
Spelunke?
Nee. wo du in so einer Höhle, Mine in verschiedenen Bereichen einfach so ein bisschen dich durchgraben musst und Highscores erreichen willst und. War auf jeden Fall auch eine relativ interessante Geschichte im Bereich Indie, deswegen finde ich, sollte man das auf jeden Fall mal erwähnen. Genauso wie der nächste Teil, ich nehme das direkt schon mal ab, Hase, das Stanley Parable. Ich weiß nicht, ob du das gezockt hast.
Ja, sehr schönes Spiel.
Das fand ich.
Sehr interessantes Spiel.
Genau, das ist echt ein Spiel, wo ich sage, krass, sowas habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Es ist nämlich so, dass du, im Grunde genommen ist es, glaube ich, auch eine Erweiterung, was heißt Erweiterung, das ist Quatsch. Es spielt sich wie so ein Walking Simulator, sieht so ein bisschen aus wie die alten Half-Life-Mods, so mit den Maps und so weiter. Und es ist halt so, dass du durch die Gegend läufst und die Erzählerstimme sagt, was du tust oder versucht vorzugreifen, was du eventuell tun wirst. Und du kannst dich halt dazu entscheiden, das zu tun oder nicht. Der Narrator, die Erzählerstimme, sagt halt, Stanley geht nach vorne. Das ganze Spiel ist auf Englisch, dementsprechend stelle ich das jetzt auf Englisch vor. Stanley geht nach vorne und dann gehst du halt nach hinten, ne, durch eine andere Tür. Und dann sagt der Typ einfach, Stanley wollte nicht nach vorne gehen, deswegen ist er zurückgegangen. Und deswegen sind die ganze Zeit so die Entscheidungen bestimmen dann den Spielverlauf und haben einfach ganz unterschiedliche Endings, ganz weirde, komische Situationen, die einfach völlig crazy sind. Also da einfach gerne mal, wenn ihr auf sowas steht, gerne einfach mal reinschauen. Woran es mich sehr, sehr stark erinnert, ist auf jeden Fall Superliminal, falls ihr das gespielt habt. Auch so ein geiles Rätselgame, da ist es, das ist eher rätselig. Stanley Parable ist eher so eine Erfahrung, sag ich mal. Geht da gerne mal rein. Das ist wirklich echt ein tolles Ding.
14,99 auf Steam, gerade geguckt.
Ja.
Ja, wer weniger Bock auf was Rätseliges hat, sondern was Blutiges und richtig mal Bock hat, Batman auf die Fresse zu hauen, Injustice Gods Among Us, es ist eigentlich so ein, wie soll man sagen, so ein Mortal Kombat oder so dieses typische
Walking Simulator
Fighting Game, wo man einfach
Walking
dann mit
Simulator mit Fäusten.
Genau, das Wo man dann einfach mit den Injustice-Superhelden sich gegenseitig auf die Fresse hauen kann.
Ich fand das so geil damals.
Das mich hat mega Bock gemacht.
Mich hat das voll abgeholt. Ja. Sowohl spielerisch fand ich das richtig nice, als auch einfach dieses, okay, du hast Batman, du hast Joker und du kannst euch gegenseitig auf die Fresse hauen. Das fand ich mega cool.
Ja, auf jeden Fall.
Oder auch nee, das ist ja Quatsch. Blade ist ja nicht DC. Das ist ja Marvel. Aber war nicht irgend so ein auch, ich weiß gar nicht mehr.
Typ auf Schmlade.
Schlade, kann sein.
Ah, der.
Ich kenne mich da nicht hundertprozentig aus, aber.
Ich meine, die Mortal Kombat-Charaktere waren ein, zwei dabei. Als
kann auch
war
sein.
War Scorpion oder so mit da?
Jackie Chun,
ja, kann sein.
Scorpion und Dings vielleicht, ne?
Das war nice. Und davon kam.
Mit Ice Frost, wie heißt er? Mann.
Scorpion Ice.
Sub-Zero.
Sub-Zero, ja. Genau.
Da gab es ja auch Nachfolger von. Ich weiß gar nicht, ob mehr wurde, aber auf jeden Fall kam da irgendwann mal noch ein weiterer Teil
raus.
Ja,
ja.
Ne? Ja.
Genau. Ja, und wenn Batman sich mal nicht prügelt, dann prügelt er doch, weil das ja auch immer noch das gleiche Prinzip ist, aber nein, nicht das
gleiche. Kann es nicht lassen.
Nee, das nächste Spiel ist Batham. Der schlechte Schinken.
Batham ist gut. Das ist eine gute Idee für ein Schwein, das sich nachts auch so Klamotten anzieht und durch die Welt tingelt, um Leute zu retten.
Batham. Ich bin Batham.
Ja. Das Witzige ist, mein Arbeitgeber hat ein Maskottchen, das ein Schweinchen mit Batman-Kostüm ist.
Ach, das ist cool. Nice. Batham. aber eigentlich ging es hier um Batman Arkham Origins. Ja, ein super Spiel. Wir hatten aber vorher auch schon über die anderen Arkham-Teile, Arkham Asylum, Arkham gesprochen. Deswegen haben wir das jetzt in die Honorable Mentions genommen, um da nicht weiter drauf einzugehen. Genau, ist halt der nächste Teil in dieser Reihe. Und auch der letzte Mensch, den wir haben, den Honorable Mentions, Bioshock Infinite. Der nächste Teil der Bioshock-Reihe fand ich ein bisschen anders als die vorherigen Bioshock-Teile. War ein bisschen es war ja diese Himmelswelt, wo wir waren und so ein bisschen anders aufgebaut, ne? Ein bisschen auch heller und so. War aber trotzdem ein ziemlich cooles Spiel, hat Spaß gemacht. Kann ich auch empfehlen, wer auf die Bioshock-Teile steht, zockt es an, nimmt es euch mit.
So ist es.
Genau.
So ist es.
Somit sind wir auch durch mit den ganzen Spielen und da frage ich einfach mal, was haltet ihr vom Jahr 2013?
Also ich fand, dieses Jahr war ungewöhnlicherweise einiges dabei, das mir Bock auf mehr gemacht hat. XCOM haben wir drüber gesprochen, auch Paths of Exile, total interessant. Ich weiß aber nicht, ob ich diese Spieltiefe so möchte. Outlast haben wir darüber gesprochen in der letzten Folge, auch wieder Bock auf Horrorspiele bekommen, ja. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch ein bisschen Bock auf Pokémon wieder bekommen. Ich freue mich auf den neuen Teil, der rauskommt, der ja so ein bisschen Battle City-mäßig Yu-Gi-Oh! Angelehnt ist. Ich habe es selten, dass ich, wenn ich zurückgucke in die Spielejahre, sage, ich will so viele Spiele nochmal spielen.
Ich finde, wir haben eine gute Mischung an Spielen hier tatsächlich. Viele Genres, obwohl natürlich alles so ein bisschen, was heißt alles, das stimmt nicht, aber viel Action in Third Person und so weiter. Aber nichtsdestotrotz hast du hier Hover mit dabei, du hast hier Taktik mit dabei, du hast RPG in gewissen Weisen dabei mit Pokémon. Du hast halt irgendwie ganz viele verschiedene Sachen, die mich auf jeden Fall auch zu einem großen Teil angesprochen haben. Das muss ich schon sagen.
Ich finde gerade in dieser Liste der Spiele, das fühlt sich so an, als wären das Spiele, die wir gestern erst gespielt haben. Na gut, GTA 5 haben manche gestern erst gespielt.
Oder heute.
Aber solche Games, ne, wie wenn du jetzt guckst, Last of Us, das Spawns voll präsent.
Ja.
Wie Enrico gesagt, die Pokémon-Spiele jetzt in 3D und so, das fühlt sich an, als wäre es gerade erst frisch. Ne?
Die haben sich auch seitdem nicht weiterentwickelt, das tut stimmt. Mir leid.
Ja, das ist halt, ne? Aber wenn man so guckt, es hat sich nicht weiterentwickelt, weil es irgendwie anfühlt wie gestern.
Also die neuen Teile mit Scarlet, wie heißt es?
Stella Blade.
Pokémon Stella Blade.
Nein. Wer ist die denn?
Scarlett Johansson.
Hier, wie hieß die? Boah, jetzt fällt es mir gar nicht ein. Mit irgendwas mit Purpur.
Ja.
Scarlet und Purpur Violet auf Englisch.
Scarlet und Violet. Ja, egal, was auch immer. Und auch die, wie heißt es nochmal?
Karmesin und Purpur.
Genau, Karmesin und Purpur.
Dankeschön. Und auch Arceus und sowas. Ne? Die haben sich ein bisschen weiterentwickelt, ja. Aber sorry, innerhalb dieser Jahre diese Marke nicht noch weiter voranzutreiben, ist einfach traurig. Ich kann immer auf Pokémon draufhauen, es tut mir leid, da bin ich einfach die negative Stimme. Aber es ist aber auch so, weil ich einfach ein bisschen traurig bin, dass es so ist. Warum gibt es kein mega geiles, super gut aussehendes 3D-Pokémon mit verschiedenen geilen Viechern, die was gut funktioniert, mit geilen Systemen? Warum gibt es das?
Hat ja nicht funktioniert.
Ich kann es dir sagen, weil jedes Jahr oder mehr oder weniger jedes zweite Jahr ein neues Pokémon rauskommen muss und die diese ganzen Pokémons für das neue Spiel neu designen müssen.
Die können
nicht diese Assets übernehmen.
Im Plural ist Pokémänner.
Ich verstehe das und ich verstehe auch die Entscheidung, warum das nicht so ist. Definitiv. Das ist nicht nur der Grund, es gibt auch noch andere Gründe, die rein geldtechnisch sind. Und
natürlich.
Ne, wie viel Effort steckst du in etwas, was sowieso Geld macht? Keine Frage. Aber wenn du so viel Geld scheffelst, schaffst du es alle zwei Jahre ein Spiel. Oder mach doch einmal. Das größte
Franchise der Welt.
Mach doch einmal eine geile Basis, die du von mir aus dann die nächsten 6 Spiele machst. Mir egal, aber weißt du, was ich meine? Einmal so ein richtig eine geile Grundlage, wo du sagst, darauf können wir aufbauen.
So ein schöner Wrap.
Genau. Aber wir driften gerade viel zu tief in die Pokémons ein.
Das stimmt.
Denn unsere Community ist extrem gespannt.
Was ist Plural von Pokémon?
Pokémänner.
Danke.
Und wir wollen ja auch wissen, was für eine Wertung hat dieses Jahr bekommen. Und was ist das Fearlist Game of the Year 2013?
Warum hast du gerade so eine WWF-Stimme?
EA Sports. Dinner Game. Genau, denn Gesamtwertung für dieses Jahr 2013 ist ein
Pokémon.
A wie Arthur.
Junge. Stark.
Er ist. Und das Fearlist Game of the Year 2013 ist
Max Payne.
Das haben wir schon einmal. Wir können uns nicht wiederholen.
Ja.
Max Payne 4. Das Game of the Year ist GTA 5. Viele von euch haben es wahrscheinlich erwartet. Obwohl das auch, ich denke mal, dass wir so ein bisschen der Kampf zwischen Last of Us, GTA 5 war in dem Jahr ja auch sehr stark. GTA 5 einfach gameplay-technisch ein extremer Bomber. Last of Us, story-technisch ein extremer Bomber.
Bomber. Ich glaube, es war ziemlich klar, dass die Entscheidung irgendwo auf einen dieser beiden Titel fallen wird.
Ja,
ne?
Genau.
Ich meine, klar, für die Zuhörer, die jetzt nicht unbedingt direkt die Liste vor Augen haben, die wissen noch nicht so wirklich, was da rauskommt. Aber sobald die beiden Namen fallen, ist es irgendwie klar, gut, die werden irgendwo weiter oben stehen. Ne? Das
ganz
ist
sicher.
Einfach so.
Ja, ich würde behaupten, dieses Jahr ist allgemein eins der verkaufsstärksten Jahre überhaupt, weil wir sehr viele Mainstream-Titel haben, die wirklich in Massen verkauft wurden und die von sehr, sehr vielen Spielerschaften jeden Alters gezockt wurden.
Mhm.
Wenig Indie-Titel dabei, deswegen. Und die Hauptsache ist einfach nur, GTA 5 ist bis jetzt noch online am Start und da kannst du nichts gegen sagen. Das Spiel, wenn du mir jetzt sagen würdest, was findest du schlecht an GTA 5, könnte ich nichts sagen. Absolut gar nichts.
Ja, und somit sind wir auch durch mit unserer Folge und mit den Spielen vom Jahr 2013. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns auf Spotify, auf Insta, auf überall, wo es uns gibt. Kann ich nicht mal alles aufzählen, weil wir überall sind.
OnlyFans haben wir noch nicht.
Das stimmt. Aber wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es uns, dann machen wir auch einen OnlyFans-Account. Wenn es da Podcasts gibt, dann machen wir das, kein Problem. Und zusätzlich freuen wir uns drauf, wenn ihr uns auch bei Steady folgt und mit einem kleinen Obo-Wobobo den Peinigern unterstützt, damit wir unseren Traum von Träumen näher kommen können. Und auch schon vielen Dank für die Leute, die es bereits tun. Die Liste steigt und auch die Community wird immer größer. Sagt auch euren Nachbarn, Freunden, Eltern, Geschwistern, Arbeitskollegen, Aliens, die ihr im Keller gefangen haltet. Sagt allen Bescheid, dass sie unseren Podcast hören. Wir freuen uns über jeden weiteren Zuhörer. Und damit bedanke ich mich auch an euch, dass ihr wieder mal hier mit mir die Zeit verbracht habt und wir so ein geiles Ding aufgezogen haben und so eine geile Folge gemacht haben.
Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
Genau, und wer jetzt noch Bock hat auf Blumenpflücken, kann nach dieser Folge zurückschalten zur nächsten Folge oder vorherigen Folge, die ihr noch nicht gehört habt, und beim Blumenpflücken den Fearless-Podcast hören. Vielen Dank euch Jungs und einen schönen Tag noch.
Ciao.
Tschüss.
Tschüssi.